Tischreden. Schön, dass ihr in der Runde sitzt und ich mit euch über ein Thema reden darf, das, ja, ich weiß gar nicht, das ist eins der wichtigsten Themen, glaube ich, ist häufig oder von vielen Leuten so im christlichen Kontext verortet. Die Vergebung ist das Thema. Aber es ist interessant festzustellen, dass das auch immer mehr in die Öffentlichkeit kommt, und zwar auch in die säkulare Öffentlichkeit. Ich habe hier gerade eine Zeitschrift vor mir. Ich zeige euch das mal, das hier, weil da geht es um Windräder, aber hier geht es, verzeiht euch. Ja, geht es um einen langen Artikel. Und ich zeige euch mal kurz den Anfang hier. Das sind zwei Männer, jetzt über 70 Jahre alt, die in der ehemaligen DDR gelebt haben. Und der eine hat den anderen, die waren Freunde, und der eine hat den anderen verraten, hat ihn bespitzelt. War so informeller Mitarbeiter der Stasi. Mhm. Und jetzt, nach der Wende, haben die sich tatsächlich wieder gefunden. Und der eine, der bespitzelt wurde, hat dem anderen verziehen. Mhm. Ja? Und da sind noch etliche andere Fälle. Und ich habe auch ein anderes Buch hier mitgebracht. Das ist ein Buch, das ein Amerikaner geschrieben hat. Sehr persönliches Buch, Stich ins Herz, das Ringen um Vergebung nach einer unfassbaren Tat. Was ist passiert? 1996 ist seine Tochter in ihrer eigenen Wohnung überfallen worden. Und ihr ist die Kehle durchgeschnitten worden. Und dieser Mann beschreibt jetzt als Vater, aus der Vaterperspektive, was das mit ihm gemacht hat, was das mit seiner Familie gemacht hat. Und im zweiten Teil kommt er eben auf das Thema Vergebung. Und er schreibt hier an einer Stelle, das will ich euch kurz zitieren, er sagt, das Wort Vergebung selbst trägt zur Verwirrung bei. Es bezeichnet ein abstraktes Konzept, eine Kategorie oder eine Idee. Aus der Handlung das Substantiv Vergebung zu machen, scheint sie von uns zu isolieren, ihre Bedeutung zu entpersönlichen und ihren Wert zu mindern. Der Begriff führt uns allzu leicht dazu, die emotionale Bedeutung für uns abzustreiten und uns stattdessen in den gefahrloseren Bereich der intellektuellen Auseinandersetzung zurückzuziehen. Das habe ich jetzt mal ganz bewusst vorgelesen. Genau, genau. Ja. Ich sage ja immer, ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmt, Vergebung ist eine Erfindung von Gott. Gott hat eigentlich Vergebung erfunden. Wenn man sich überlegt, wo kommt das eigentlich her, dieses ganze Konzept, dass jemand zu einem anderen sagen kann, ich vergebe dir. Und ich würde gern mit euch mal einen Bibeltext aufschlagen. Und zwar ganz am Anfang schon, im dritten Mosebuch. Dieses dritte Mosebuch ist ja ein Buch, was von vielen als eher langweilig empfunden wird, weil es fängt an mit Brandopfer, dann geht es weiter, Speisopfer, Dankopfer, Sündopfer und so weiter und so fort. Also die ganzen Opfergesetze fürs alte Israel sind da drin. Aber in Kapitel 4, im Vers 20 steht jetzt am Ende der Beschreibung dieses Sündopfers, ich lese den zweiten Teil von Vers 20. So soll der Priester die Sühnung für sie vollziehen und ihnen wird vergeben. Und ich frage mich an der Stelle, wie geht das eigentlich? Vergeben. Also ich habe ja gesagt, es ist eine Erfindung von Gott. Und wir haben das also... Ich habe mir hier Texte aufgeschrieben, das geht durchs ganze Buch durch. Ihr habt es in Vers 26, Vers 31, 35 und im nächsten Kapitel. Immer wieder wird das so als Refrain gesagt. Ja. Er wird Sühnung schaffen und es wird ihnen vergeben. Vergebung als eine Handlung, die Gott tut, aber hier macht es der Priester, der vollzieht das.
Und es scheint ja auch so eine Voraussetzung zu sein. Also vergeben, heutzutage, also ja, schwamm drüber, man denkt nicht mehr dran. Und dann ist dieses unbefriedigende Gefühl, mit dem würde ich vermuten, der Autor wahrscheinlich auch ringt, aber was denn mit der Gerechtigkeit? Ja. Also ist es denn okay, dass der andere, dass ich ihm seine Schuld erlasse? So, ne? Und hier zumindest passiert ja da vorher irgendwas, was diese Vergebung erwirkt oder ermöglicht. So, ne? Durch diese Opferhandlung kann man sich jetzt fragen, wieso das so funktionieren soll, aber zumindest passiert etwas, wodurch Vergebung möglich wird an der Stelle.
Naja, es war ja ein symbolischer Dienst für etwas ganz anderes, was in Zukunft stattfindet.
Ja, klar.
Und von daher werden wir über das Symbol allein noch nicht an den Kern kommen, worum es geht. Außer der Tatsache, dass es ein Opfer gekostet hat. Aber es ist nur ein
Vergebung
Bild.
Kostet was.
Das, und ich denke immer, wenn ich anderen vergib, kostet es mich was. Und auch wenn mir vergeben wird, kostet es den anderen was an der Stelle. Ja. Es ist nur so eine Andeutung. Ich denke, wie du sagst, steckt noch mehr dahinter. Das ist ja auch nur eine Andeutung für das, was dann tatsächlich in Jesus Christus in Erfüllung gegangen ist, was es Gott tatsächlich gekostet hat. Das waren Tiere damals gewesen. Das war ein Symbol. Da hat jemand sterben müssen, ja, ein Tier, symbolisch. Ja.
Die Frage ist, kann man das überhaupt vergleichen? Also Gott, da erfordert es offensichtlich ein Opfer. Ja, das wird etwas gesühnt. Das Wort Sühne kennen wir ja auch. Also da muss jemand anders herhalten, sage ich mal. Aber wir müssen ja nicht sterben dafür. Wenn ich sage, Hartmut, ich vergebe dir, ist nicht dasselbe, oder? Also das ist schon ein Unterschied, den ich sehe. Wenn Gott sagt, da muss Leben gegeben werden, weil Sünde bringt den Tod, ja, haben wir im Römerbrief, wo Paulus das deutlich sagt, Sünde bringt den Tod. Da muss also Leben gegeben werden, damit Vergebung passieren kann.
Naja, ich denke, einfach mal vom Grundbild her, wenn ich an dir schuldig geworden bin, ich habe Schulden bei dir und du vergibst mir die, du erlässt mir die. Das ist schon mal dein Opfer, das du bringst. Das ist jetzt nur im rein materiellen Bereich, aber wenn du sagst, es geht um Leben, ist das ja nochmal eine andere Nummer dann. Aber ich meine, man merkt es ja schon im materiellen Bereich, Schulden erlassen ist an der Stelle ein Opfer. Jemanden freizusprechen, der schuldig geworden ist, und ihm einfach diese Schuld zu erlassen, das ist für dich, wenn ich an dir schuldig geworden bin, ein Opfer an der Stelle. Und wenn es jetzt um ein todeswürdiges Verbrechen geht, wie du hier genannt hast, das ist nochmal eine Nummer, das geht in ganz andere Dimensionen rein, da geht es nicht mehr um materielle Sachen dann einfach. Ne? Und ich denke, das ist die Situation, wo wir dann reinkommen, was es für Gott bedeutet, dass wir eben todeswürdig schuldig geworden sind. Es geht nicht hier um kleine Peanuts und da geht es schon um eine ganz andere Nummer dann. Ne?
Hast du da was gefunden im Hebräerbrief?
Naja, ein Text, der mir jetzt so kam, ist Hebräer 9, 22, wo es am Ende heißt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist natürlich also krass so, ja, die Aussage. Und dann gibt es ja noch den anderen Vers, wo es heißt, es war natürlich nicht das Blut von den Opfertieren.
Ja.
Das kann nichts bewirken, an der Stelle.
Ja. Deswegen ist das Blutvergießen hier doppeldeutig.
Ja, genau.
Also ohne Blutvergießen, das waren damals die Symbole, mussten ja sterben. Aber er schreibt dann gleich weiter, das war ja nur ein Bild gewesen für die Realität. Dann in Erfüllung gehen musste und deswegen Jesus für uns sterben musste, damit wir nicht sterben müssen. Das ist im Grunde genommen dieser große Tausch, der da stattgefunden hat. Er hat das Gericht für uns auf sich genommen, damit wir nicht gerichtet werden.
Das heißt, Vergebung ist dann nicht nur das Reden. Ich vergebe dir. Das ist nicht nur das Wort, das ich sage oder das Gott sagt, sondern da gibt es eine Voraussetzung dafür. Blut vergessen sogar.
Wenn man jetzt wahrscheinlich so das kosmische Gleichgewicht mal betrachtet. Ja. Natürlich, ich habe den Artikel auch gelesen, Vergebung hat psychologisch ganz viele Vorteile, ist gut für den, der das schafft, der das kann oder für den, der um Vergebung bittet. Aber natürlich, wenn man dann das große Ganze ansieht und fragt, was ist mit der Gerechtigkeit? Ja, dann, glaube ich, kommen wir hier dazu, wo Gott sagt, ja, Gerechtigkeit muss auch sein und ich vergieße mein eigenes Blut sozusagen, um diese Vergebung zu ermöglichen.
Aber da würde sich mir die Frage stellen, ist das gerecht, dass jemand anders für die Schuld von jemandem anderen büßt? Wo ist da die Gerechtigkeit?
Die Frage ist, natürlich, wenn du das freiwillig machst, das ist die Voraussetzung dafür.
Auch freiwillig.
Und dann die Frage eben, ist es vielleicht gerecht ungnädig? Und die Frage ist, woher kommt überhaupt dieses Recht auf Begnadigung an der Stelle? Ja? Und da sind wir wieder in einer ganz schwierigen Situation drin. Kann jemand für jemand anders einspringen, der Bürge? Ist ja von Schiller, ne? Kann jemand anders für jemand anderen einspringen, wenn er was ausgefressen hat? Ja? Kann jemand für dich gerade stehen? Eltern haften für ihre Kinder. Ich stand immer bei den Baustellen und habe überlegt, hey, also ich hatte wirklich Lust, da das eine und andere zu machen. Meine Eltern haften da für mich. Warum eigentlich? Ich mache jetzt Blödsinn, da stehe ich auch gerade dafür. Ja? Und ich denke, das ist diese Frage. Ist das überhaupt gerecht, dass jemand anders haftet für was ein anderer getan hat?
Also das ist eine sehr wichtige Frage für mich, weil da zwei Komponenten kommen. Mhm. Also wie ich als derjenige, der Schuld begangen hat, da stehe, beziehungsweise welche Nachhall oder welche Konsequenzen meine Tat nach sich zieht und dass ich in der Tat dafür gerade stehe und auch stehen muss und dass mir das auch keiner abnehmen kann. Aber auf der anderen Seite die Erfahrung, dass derjenige, dem ich etwas angetan habe, und wir sind ja schon in die höchste Materie eingestiegen, mein Gehirn ist noch dabei, nämlich in die Dimension Gottes sozusagen. Und wenn diese Dimension Gottes sozusagen, vor der ich stehe, ihr etwas angetan habe, wodurch, du hast das kosmisches Gleichgewicht genannt, durcheinander geraten ist, muss sie sich auch verhalten zu der ganzen Sache. Und wenn sie sich so verhält, dass sie sagt, es ist gut, du bekommst eine neue Chance, dann kann ich schon mit diesen Texten was anfangen, jetzt von Levitikus und von Hebräer, dass mir diese Dimension Gottes bewusst macht, es kostet was. Ja. Es ist nicht ohne. Und dann wird die Opfertiere oder diese Blutsymbolik, aber auch letztendlich auch das Sterben Jesu, es ist sozusagen zu einem Ausdruck dessen, in welcher Relation das, was ich gemacht habe, steht zum Gesamten, nämlich, dass es wirklich um was geht. Also damit wird es so, also es geht dann weniger darum, dass jemand anders für mich gerade steht, sondern dass dieser andere, also in diesem Fall Gott, zeigt, in welchem Verhältnis das steht, was ich gemacht habe, sozusagen, wenn ich dem Leben irgendwie nichts Gutes getan habe, also wenn ich mich von ihm oder anderen entfremdet habe. Also es hat die Dimension, dass jemand stirbt, auch, dass ein Leben zugrunde geht und das zeigt sich dann im Sterben Jesu. Und dann trifft die Realität, dass ihn das was gekostet hat, meine Realität, dass ich mir bewusst werde, was das bedeutet, was aber dazu führt, dass ich auch dafür gerade stehe. So kann ich was damit anfangen. Aber ansonsten, dass jemand...
Du hast mich jetzt wirklich zum Nachdenken gebracht, Simrad. Wo du gesagt hast, wie ist das mit der Verantwortung? Für jemanden, der die Hintergründe nicht kennt, für den könnte das ja tatsächlich wie eine Schuldverschiebung aussehen. Versteht ihr, was ich meine? Schuldverschiebung ist ja ein probates Mittel, Verantwortung wegzuschieben. Ich sage einfach, es passiert schon auf dem Spielplatz. Ne? Ich war's nicht, der war's. Ja, der muss dafür gerade stehen. Adam. Ich bin unschuldig. Genau. Und jetzt könnte ja jemand sagen, ach so macht ihr Christen das. Ihr sagt einfach, nicht ich, Gott. Gott macht das. Gott macht's wieder okay. Ich bin fein raus. Ja. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, ja. Also wenn, aber das wäre also, ich bin nicht verantwortlich. Ja. Aber ist auch die Frage, wenn ich auch sage, ich bin verantwortlich, ist auch die Frage, wo ist Gottes Part?
Ja, genau.
Und wo ist mein Part, ja, genau, in der ganzen Sache?
Also ich habe eine Theorie. Ich erzähle euch die mal. Und ihr sagt mir, was ihr davon haltet.
Wir werden sie ausführlich prüfen.
Und zwar, bei meinen Jungs, wenn irgendwas passiert, irgendwer tut dem anderen weh und so weiter, dann ist ja eine ganz entscheidende Frage, war es denn absichtlich oder nicht? Mhm. Ja, also, es war nicht absichtlich, ist dann so. Und es hilft auch schon ganz stark, zu sagen, es war nicht absichtlich. Okay, und dann fällt die Vergebung viel leichter. Mhm. Wir lesen in der Bibel nichts von einem Erlösungsplan, von einem Vergebungsmechanismus für die Engel. Wir lesen aber von einem Erlösungsplan für die Menschen. Und wenn ich schaue, wie bei den Menschen das begonnen hat, dann scheint es mir ja auch nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Also das war ja eine, die wurden ausgetrickst. Ja, es war ja eine, ich rede jetzt hier von dem Garten Eden, von Eva, von dem Baum.
1. Mose 3, meinst du?
Genau, also das war ja so eine Verführung, eine Lüge. Das erste Mal wahrscheinlich, dass jemand überhaupt mit dem Konzept der Lüge konfrontiert wurde. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das hat schon auch ein bisschen was damit zu tun. Ja, also die Frage ist, wolltest du es oder wolltest du es nicht? Da haben wir auch in der letzten Sendung ja drüber gesprochen. Auf welcher Seite stehst du denn? Ja, die Frage ist, willst du deine eigenen Werke tun oder bist du der sagt, ich will das eigentlich gar nicht, so wie Paulus ja, in Römer 7 und 8, wo er sagt, ich will das eigentlich gar nicht, ich will ja was anderes. Aha, okay, dann gibt's Vergebung. Ja? Und ich glaube, dann ist es für mich auch nachvollziehbarer, so ist es denn überhaupt gerecht? Naja, der wollte es ja nicht. So, ja? Der hat es aus Versehen gemacht, weil er so dumm ist, so unfähig, so verpeilt. Oder vielleicht sogar, weil er manchmal gar nicht Herr seiner selbst ist, sondern ein anderer ist Herr über ihn.
Das gibt es bestimmt. Aber gerade am Anfang, wenn du Eva fragst, wird sie das sagen. Hey, das war für mich völlig... Wenn du Adam fragst, und auch das differenziert die Bibel an der Stelle... Er wusste, was da vorgefallen gewesen ist. Er stand vor einer anderen Entscheidung an der Stelle.
Okay.
Aber warum auch immer er das dann gemacht hat, da wollen wir jetzt nicht spät drüber spekulieren. Und also mir hilft ein bisschen so, weil du die Frage gestellt hast.
Trotzdem gibt es Vergebung, sagst
genau,
du.
Genau, ja. Also auch in beiden Fällen gibt es an der Stelle Vergebung. So eine Geschichte aus USA vom amerikanischen Richter, der da so einen armen Schlucker verurteilen musste zu einer ordentlichen Geldstrafe, der das gar nicht zahlen konnte und wegen den Sozialsystemen, die da auch nicht so vorhanden waren, wusste, was das für den Mann bedeutet. Der Mann hat sich auch bekannt, schuldig bekannt, war gar kein Thema. Und die Zuschauer, die waren jetzt gespannt, wie ist er barmherzig, gnädig, berücksichtigt er die Umstände oder Ding. Er hat ihn verurteilt. Und nach dem Urteil, das gesprochen ist er dann zum Staatsanwalt gegangen und hat die Schuld bezahlt für ihn. Und das ist diese Nummer, wo mir verständlich geworden ist, ja, ich bekenne mich dazu, das gehört schon irgendwo. Wenn ich das geleugnet hätte, das wäre eine andere Nummer gewesen. Der Richter muss auch Recht sprechen an der Stelle. Das ist Gerechtigkeit, ist gar keine Frage. Aber jetzt kommt die Gnade in Barmherzigkeit. Ich kann das von meinem Geld bezahlen. Ich kann das, was ich habe, investieren, damit der andere seine Schulden loskriegt.
Ich meine, da wäre jetzt die Frage, die ich mir stelle, wie kann ein Mensch das überhaupt annehmen? Gerade wenn man ein Gerechtigkeitsempfinden hat und wenn man an den Punkt gekommen ist, ich kann mich vielleicht nicht damit rausreden, dass es aus Versehen passiert ist, unabsichtlich, sondern wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, war da schon Berechnung im Spiel oder ich wollte das tatsächlich, ja, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommt jemand, jetzt um in dem Bild zu bleiben, und sagt, ich bezahle alles für dich. Ja, da würden wir ja manchmal als Beobachter auch, habe ich so das Gefühl, so unsere Zweifel kriegen und sagen, also ist das pädagogisch gut?
Ja, nur wenn der andere das auch bereut.
Ja, natürlich.
Also wenn du das Gefühl hättest, super, der zieht gleich los und macht das Nächste, ja, dann würdest du es wahrscheinlich auch nicht bezahlen.
Und da, was sich da so für mich abspielt, diese Frage ist schon berechtigt. Wer steht für was gerade, beziehungsweise ist Vergebung nur dort möglich, wenn jemand versehentlich etwas gemacht hat, es nicht besser wusste oder wenn er es bereut? Ist ja so ein bisschen so die Theorie.
Ja,
bei dir, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur ein großes bisschen. Das ist die Theorie. Also da würde ich auch, also mein Eindruck ist auch eher, jetzt mit dem Genesis-Buch zu arbeiten, weil das erwähnt wurde, die beiden hätten die Möglichkeit, in dieser Situation, die sie verwirrt, wo Fragen auftauchen, anders damit umzugehen, nämlich ins Gespräch miteinander zu treten und ins Gespräch mit Gott zu treten, ob dem so sei, was ihnen die Schlange erzählt. Mhm. Und das haben sie nicht gemacht. Mhm. Also sie sind voll und ganz dafür verantwortlich. Und die Konsequenzen ihrer Tat, damit hatten sie auch ein Leben lang zu tun gehabt, hat sie verfolgt uns bis heute und wir sind ein Teil davon. Mhm. Also ich habe nicht den Eindruck, also weil auch jetzt von Pädagogik die Rede ist, dass in irgendeiner Art und Weise irgendetwas auch von Gott her relativiert wird. Die Dinge haben Konsequenzen und die spüren Menschen, die bekommen Menschen zu spüren. Mhm. Da ist kein Weg dran vorbei.
Das heißt, Vergebung würde nicht immer mit einschließen, dass die Konsequenzen weg sind.
So ist es. Ganz und gar nicht. Aber was für mich da passiert, gerade in diesem Buch, und hast vorhin gesagt, fand ich schön in diesem Zitat, Vergebung ist nicht so ein großes theoretisches Konzept, ja? Oder ein Begriff. In Genesis 3 taucht dieses Wort gar nicht auf. Aber nach dieser Entfremdung, die beiden realisieren, von Gott und voneinander, wie Gott mit ihnen umgeht, sagt alles über ihn aus. Ja? Mhm. Nämlich, er geht ins Gespräch mit ihnen, er sucht sie auf und er spricht von einem Ausweg, von einer Zukunft, wo es eigentlich keine Zukunft gibt. Und dieses Muster sehe ich immer wieder bei Gott.
Er bekleidet sie.
Er bekleidet sie, dass er mit Menschen so umgeht, dass er zugewandt bleibt und irgendwie einen Ausweg sucht und irgendwie sagt, ich bin da. So, ich bin da. Und begleite. Und manchmal, also in anderen Geschichten, spricht er das nicht mal an, was da passiert ist, sondern er gibt nur die Zusicherung, er ist da. Und das hat für mich mit dem Wesen Gottes zu tun, anders kann ich es nicht erklären, dass ungeachtet dessen, wie ein Mensch sich zu seiner Schuld verhält oder nicht, ja, das ist für mich das Entscheidende, zugewandt bleibt, weil er so ist, wie er ist. Und das macht natürlich wiederum was mit uns oder mit dem Menschen. Also insofern wir nicht gänzlich weg sind, so, wenn du merkst, du hast verpeilt, ja, du musst auch die Konsequenzen tragen. Aber da ist einer, der ist da und er bleibt dir zugewandt. Das macht was mit dir, das macht was mit mir, in der Hinsicht, dass ich sage, krass, ja, also einer bleibt so und das hilft mir dann auch so meine Schuld einzusehen.
Das heißt, das wäre dann so wie die Jungs von dir, Sven, die irgendwann aufgrund der Erfahrungswerte, die sie gesammelt haben mit dir, wissen, dass du eh vergibst. Mhm. Das heißt, die können darauf bauen. Also so hast du es gerade geschildert. Ja? Es ist gut, da ist jemand, der ist für mich, der ist mir zugewandt, der mag mich, der liebt mich so sehr, dass er bereit ist, das, was die Gerechtigkeit fordert, auf sich zu nehmen, damit ich gut davon komme.
Ich würde eher sagen, er ist so, wie er ist, deshalb bleibt er zugewandt.
Okay.
Aber die Konsequenzen meiner Tat, die trage ich.
Naja. Aber das könnte ich natürlich ausnutzen, ne? Also, das ausnutzen. Ja, könnte ja auch berechnet werden.
Naja, also das
Leben. Deine Söhne können ja auch irgendwann dahin kommen und sagen, wir machen jetzt irgendwie einen Blödsinn, der Papa vergibt uns
nee, so das, am Ende. Naja, das geht gar nicht. Wenn ich da reinkomme, dann wird mir das Leben das schon zu spüren geben. Also nachdem die beiden sich entfremdet haben, die haben das an ihrem eigenen Leibe erfahren, sie haben das an ihren Kindern erfahren, der eine bringt den anderen um, ihre Lebensbedingung hat sich verändert. Also ich kann, also jemand sagt, das Leben lässt sich nicht veräppeln. Also wenn ich ein universales Gesetz breche oder wenn ich etwas tue, was zur Entfremdung führt, werde ich das auf jeden Fall zu spüren bekommen. Und da wird weder Mensch noch Gott irgendetwas daran ändern. Also, und nur die Grundlage, dass es einen Neubeginn geben kann oder dass ich Verantwortung übernehmen kann oder dass ich neu anfangen kann, die schafft Gott durch das, wie er ist. Und wenn ich mich dafür öffne, dann besser. Ja, dann kann Heilung kommen und so weiter und Veränderung. Wenn nicht, dann wunderbar. Dann werde ich das schon zu spüren bekommen. Ja.
Deswegen müsste jetzt auch mal beschrieben werden, was bewirkt Vergebung und was bewirkt nicht an der Stelle. Und ich denke, die Vergebung bewirkt den ewigen Tod, den zweiten Tod, wie die Bibel beschreibt. Der wird uns erlassen. Wir kriegen ewiges Leben geschenkt. Den ersten Tod sterben wir trotzdem. Adam und Eva haben trotz Vergebung auch den ersten Tod sterben müssen. Und all die anderen Dinge, die du jetzt genannt hast. Ja. Und ich denke, in der Pädagogik, und da sind wir jetzt wieder, du wirst deinen Kindern vergeben, du bist ihnen gut, du hilfst ihnen, du lässt die Beziehung nicht belasten. Genau. Das heißt aber nicht, dass du nicht Konsequenzen ziehst, damit sie lernen, auch mit der Sache richtig umzugehen.
Und da sind, glaube ich, die Worte manchmal vermischt. Also Vergebung hat eine emotionale Komponente, das Zugewandtsein. Und ich glaube, wenn wir von Gott reden, Gott ist selbst dem größten Sünder emotional zugewandt. Ja? Aber Vergebung kann ja auch eben diesen Freispruch, von dem du jetzt gesprochen hast, beinhalten. Und da macht die Stellung des Sünders zu seiner Sünde durchaus einen Unterschied, was diese finale Konsequenz angeht. Ja? Gott ist jedem zugewandt, aber es gibt die, die am Ende ihre Konsequenzen selber tragen wollen und die dies nicht wollen.
Also wenn man das nicht annimmt, dass der eine ist, der aufs neue Leben schenkt, dann trägt man auch dafür die Verantwortung.
Ja. Oder es geht nicht nur das nicht annehmen. Also das ist ja so eine Stolzfrage auch, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also ich stehe für meine Sachen gerade. Ne? Aber es geht ja auch um die Frage, halte ich das überhaupt aus, mich meiner Schuld und Verantwortung zu stellen? Oder weiche ich über... Verstehst du, ich kann das ja auch verdrängen an der Stelle und sagen, nee, wieso? Und da, du hattest gesprochen, das ist ja schon am Anfang. Gott fragt, was ist denn passiert da? Warum versteckst du dich denn? Und Adam sagt, du, die Frau, die du mir gegeben hast, erst ist Eva und letztendlich hast du mir sie ja gegeben gehabt. Ne? Und so können wir ja auch agieren. Wir können die ganze Geschichte verdrängen. Wieso bin ich da jetzt schuld dran? Ne? Und also es gibt verschiedene Gründe, warum ich dieses Angebot der Vergebung für mich gar nicht annehmen will. Das brauche ich gar nicht. Ich habe doch eine reine Weste. Also wegen so Kleinigkeiten. Guck mal, was die anderen machen. Es ist doch harmlos, was ich hier tue. Also es ist wieder diese Relativierung. Es gibt ganz viele Mechanismen, in die wir da reingehen können. Und dieses Anerkennen, ja, mein Leben ist so, jetzt zumindest vor Gott, dem allwissenden Richter, dass ich eigentlich ein Todesverurteil verdient habe. Also schon mal das überhaupt zu akzeptieren, das ist schon krass.
Und das kann eben niemand anders, also kein anderer Mensch kann das für mich aufheben oder übernehmen, sondern das kann dann nur Gott, weil sein Sohn Jesus Christus das auf sich genommen hat. Also da kann ich meine Schuld hingeben, aber ich kann sie nicht wie Eva, wie Adam es auf die Eva schieben. Ja, das geht nicht. Wie ist es denn so im zwischenmenschlichen Bereich? Ich meine, wir haben jetzt mal geklärt, es ist ein Geschenk von Gott, müsste man ja sagen. Das ist also eine wirkliche Gabe, die Gott gibt, etwas zu erlassen, eine Schuld zu erlassen. Aber wie ist das untereinander? Jesus hat ja da eine bekannte Geschichte erzählt, also eine Geschichte, die unter Christen sehr bekannt ist zumindest. Matthäus 18. Da hat Jesus gerade darüber gesprochen, wie man miteinander umgehen soll, wenn man schuldig geworden ist aneinander. Ja, soll man unter vier Augen erstmal reden und versuchen, es zu klären. So. Und dann kommt Petrus. Petrus hat ja immer das gesagt, was alle dachten. So hat es wenigstens den Anschein. Petrus kommt dann und sagt, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Ja? Genügt es siebenmal? Das war so ja, die göttliche Vollzahl. Also Petrus hat wahrscheinlich gedacht, jetzt kommt Jesus und belobigt ihn. Und sagt, das ist toll, siebenmal ist schon sehr viel. Aber Jesus sagt das ja nicht. Er sagt, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Also es ist ja viel, viel mehr. Und dann erzählt er diese Geschichte. Und das ist also die Geschichte, wo einer wahnsinnige Schulden hat bei einem König. Und er kann die nie bezahlen und er erlässt sie ihm. Und dann kommt er raus aus dem Palast und sieht einen Mitknecht, einen Kollegen, der ihm also eine verschwindend geringe Summe schuldet. Und er packt ihn und würgt ihn und sagt, du bezahlst mir das jetzt. Und wenn du es mich bezahlst, dann musst du die Konsequenzen tragen. Und das kriegt dann der König wieder mit. Es gibt ja immer Leute, die sehen und hören alles. Hat er wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Und dann sagt der König, also komm, hol den mal wieder her. Und dann sagt er hier in Vers 32, in Matthäus 18, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und in Vers 35 sagt Jesus dann, das ist so die Quintessenz, so wird euch auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.
Oh, wie im Vater unser.
Wie im Vater unser, richtig. Wie heißt da? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gibt es sogar Übersetzungen, die sagen, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern?
Ich meine, das setzt natürlich solche Leute wahnsinnig unter Druck.
Findest du?
Wenn jemand seine Tochter verloren hat.
Durch einen Mord?
Durch einen Mord. dem wird jetzt gesagt, hey, komm an, vergib dem. Das ist also jetzt, weil wir jetzt gerade im zwischenmenschlichen Bereich, also mich hat es immer fasziniert, weil ich bin ja selber in Situationen reingekommen, wo ich jemanden vergeben musste und vergeben musste, wo etwas immer wieder weiter eine Verletzung stattgefunden hat, weil ich aus der Situation nicht rausgekommen bin. Also das ist schon krass, also dass du da weiter in der Vergebung drin bleibst. Und da habe ich schon gemerkt, wie ich so an mein Limit komme. Also du hast ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Richtigstellung, nach Klärung und das passiert nicht. Und ja, da kommen schon so Rache. Rache kommt mit Recht zusammen. Du willst das Recht wieder auf deiner Faust, mit deiner Kraft herstellen. Ne? Und da denke ich, das ist eine Forderung, wo viele dann zu kauen dran haben, wenn wir solche Texte ihnen lesen und sagen, hey, du musst aber, ne, hier und...
Also ist das dann wirklich eine Bedingung? Ich meine, machst du das so, Sven? Ich komme noch mal auf deine Jungs, das ist ein perfektes Beispiel, zu sprechen. Wenn einer deiner Jungs seinem Freund oder seinem Bruder nicht vergibt, dann gehst du hin und sagst, dann vergebe ich dir aber auch nicht. Dann nehme ich meine Vergebung wieder zurück.
Ich meine, also es ist... ist ja so die Frage der Relationen. Also hier wird ein ganz konkreter Zusammenhang erstellt zwischen einem jemandem, der jemandem jetzt die Schuld erlässt und dem König. Also es geht nicht darum, dass, was weiß ich, jemand bringt mein Kind um und irgendwie muss ich jetzt sagen, ja, Gott hat mich ja leben lassen, er hat mir die Schuld vergeben, dass ich nicht leben kann, deshalb vergebe ich. Also da ist ja überhaupt keine Relation. Also es braucht schon einen Sinnzusammenhang, der in Relation steht. Aber was ich hier sehe an diesen Worten Jesu ist, ob da vielleicht etwas dran ist, dahingehend, dass dort, wo mir nicht bewusst wird, dass ich bedürftig bin bei Gott oder dass ich selbst Vergebung brauche, kann es schon dazu führen, dass ich zu anderen Menschen hart werde oder so, dass ich nicht gut loslassen kann. Also da kann mir schon helfen, mir selbst bewusst zu werden, Semretz, du brauchst auch Vergebung, oder? Mhm. Du hast auch deine Issues, du bist ja auch schwach, du machst auch Fehler. Mhm. Mach dir das bewusst, um das auch beim anderen vergeben zu können. Und jetzt im Umkehrschluss heißt für mich, wenn er aber sagt, also wenn du das nicht tust, dann kann Gott dir nicht vergeben, hat es nach meinem Verständnis weniger damit zu tun, dass Gott mir jetzt nicht vergibt, ja, dass er sich zurückzieht oder das zurücknimmt oder nicht damit umgehen kann, sondern dass ich nicht in der Lage bin, selbst für mich selbst zu verstehen, was es heißt, dass Gott mir vergibt. Und entsprechend kann ich das auch dem anderen nicht erfahren lassen. Also es hat weniger mit Gott zu tun, sondern als mit mir selbst, wenn ich an Sachen festhalte, auch bei anderen Menschen. Und es braucht auch Zeit und so weiter. Wir sind ja jetzt noch nicht bei dem ganzen Weg, was man durchprozessiert oder durchlebt. Sondern es geht mir um das grundsätzliche Verständnis, das auch grundsätzlich zu wollen irgendwie. Ja. Dann,
und das würde bedeuten, ich will auch dem anderen vergeben, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass mir vergeben wurde oder vergeben wird. Also ich habe immer die Instanz Gott im Hintergrund, von der ich weiß, er vergibt. Mhm. Und er vergibt mir auch ganz konkret. Mhm. Ich denke zum Beispiel an Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dann steht in Vers 37, vergebt, so wird euch vergeben. Mhm. Also es scheint schon ein enger Zusammenhang zu sein, glaube ich. Also ich glaube auch nicht, dass Gott Vergebung wieder zurücknimmt. Aber wenn wir nicht vergebungsbereit sind, dann leben wir ja nicht das aus, was wir gerade selber erfahren haben.
Das ist genau der Punkt. Mhm. Dieser Autor von Amazing Grace, wir haben die Biografie mal gelesen gehabt, von dem Lied Amazing Grace, genau, ja. Sklavenhändler. John Newton, dem sind die Sklaven beim Transport nach USA unter Deck gestorben, bis zum Drittel, bis zur Hälfte, unter den Bedingungen. Also der hat mehrfach Menschenleben auf dem Gewissen. Wenn du sowas erlebt hast und du bekehrst dich und jemand tut dir jetzt sowas an, dann bist du, er schreibt in dem Lied, Amazing Grace that a wretch like me was saved, also ein Schuft wie ich. Mhm. Und das ist eben in dem Punkt, so war es bei mir. Ich als anständiger Bürger passiert so etwas Schreckliches. Das fällt mir schwer. Wenn ich aber selber mehrere Leute umgebracht habe und das ist mir vergeben worden, gehst du anders mit so einer Dimension um. Und das ist das, was Paulus im Römerbrief sagt. Das Gesetz ist dazugekommen, damit die Sünde noch größer wird. Warum soll die Sünde noch größer werden? Damit ich noch wahrnehme, wie ich schuldig bin. Die Sünde soll noch größer werden, damit wir die Gnade, die Größe der Gnade erkennen, die uns zuteil geworden ist. Ich bin doch gar nicht der Schuldner hier. Also ich habe so ein bisschen, habe ich auch. Und jetzt kommt der andere Mitknecht, der auch ein bisschen. Und jetzt müssen wir ja, also gut, es ist mir erlassen worden, aber da möchte ich schon die Forderung. Aber wenn ich begreife, dass diese Geschichte ist ein Streit zweier Gefängnisinsassen, zweier Massenmörder, die darüber streiten, der eine hat 1000 umgebracht, der andere 100, wer ist denn eigentlich besser von ihnen? So kommt mir die Dimension an der Stelle vor. Und da hat keiner Grund, überhaupt noch irgendwas, ey, ich habe Leute umgebracht, ist doch jetzt wurscht, ob das 100 oder nur 100 oder sonst irgendwo. Ich bin ein Massenmörder an der Stelle. Und wenn Jesus sagt, wer seinen Bruder hasst, der hat ihn schon umgebracht, da kriege ich eine Dimension rein, wer bin ich eigentlich, wo ich dann auf Gnade angewiesen bin, die ich dann auch leichter, viel leichter dem anderen
gewähren kann. Aber diese Unterscheidung machen wir tatsächlich.
Ah ja, Logo.
Du musst nur mal Leute fragen, hätte Hitler vergeben werden können?
Genau. Ja. Wird öfters gestellt, so eine Frage.
Ja. Und Karl Barth war derjenige, der tatsächlich gefragt worden ist. Was würden Sie zu Hitler sagen, wenn Sie ihm gegenüberstünden? Und Karl Barth soll geantwortet haben, ich würde sagen, Jesus Christus ist für Sie gestorben. Ja, wo wir so vom Gefühl her sagen, hätte das irgendeinen Sinn gehabt oder wäre das überhaupt berechtigt gewesen? Ja. Also wir gehen ja schon mit dem Gedanken um, es gibt Schuld, die ist so groß, Boah, die kann man eigentlich nicht vergeben.
Und das führt mich zu dieser, also zu zwei Aspekten. Einmal zu dem Aspekt der Verantwortung.
Ja, ja. Den wir ja schon hatten. Ja.
Den wir hatten auch im Miteinander.
Ja.
Denn also sich klar zu werden, wer ist für was verantwortlich. Ja. Also wenn mir etwas geschieht, was weiß ich, wenn mir ein Stein auf die Füße fällt, das tut weh und das wird wehtun und wird auch bleiben. Oder wenn jemand mir was Schlimmes antut, das wird mich ja begleiten und auch umgekehrt. Und es wird seine Zeit brauchen. Ja, bis ich damit fertig werde. Und da hilft auch kein Druck. Und das ist auch das Letzte, was man machen soll. Aber das wird leider gemacht unter Christen. Ja, Gott hat die vergeben, du sollst vergeben. Das ist eine absolute Katastrophe, würde ich sagen. Ja. Denn die Dinge brauchen Zeit. Ja. Die Frage ist aber, vielleicht rührt auch diese Geschichte in diesem Buch, von dem du erzählt hast, Winfried, was es mit einem selbst macht. Was macht es mit mir, wenn ich nicht jemanden anderen vergeben kann? Ja? Also es frisst mich ja von innen. Aber ich gehe sogar einen Schritt weiter. So, und das ist, ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber eine der schweren Dinge oder noch schwierigeren Dinge kann ja sein, sich selbst zu vergeben. Ja? Sich selbst Schuld zu erlassen und zu sagen, es ist gut. Ja? Und was passiert, wenn ich das nicht mache? Ja. Also einmal zu sagen, die Dinge haben Konsequenzen, in dem Sinne, dass sie Schmerz und Nachhall verursachen, und auch in dem Sinne, dass es Verantwortung braucht, mit ihnen umzugehen, zu sagen, okay, was ist zu tun, konkret? Es kann Gefängnisstrafe sein, ja, in manchen Fällen. Oder es kann sein, dass man das Geld zurückgibt. Oder es kann sein, dass dass jemand unwiederbringlich weg ist, zum Beispiel, wenn es im Kontext von Familie passiert. Also ganz konkrete Wirklichkeiten, die da sind, die auch wichtig sind. Ja. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, was hilft es für alle Beteiligten, heil zu werden? Sowohl für denjenigen, der Schuld begangen hat, und für denjenigen, an dem Schuld begangen wurde. Jeder für sich. Was hilft ihm auf dem Weg?
Täter und Opfer brauchen Hilfe.
Ganz genau. Und wenn wir uns dem stellen, sowohl in der Selbstvergebung, auch in der Vergebung des anderen, aber auch in dem darin, dass wir andere um Vergebung bitten und unsere Hausaufgaben alles zu seiner Zeit machen, ja, dann kommen wir voran. Das wäre für mich aber die zweite Sache,
die Frage, die Karl Barth hier gestellt worden ist, ja, viele Leute stellen, würde Gott Hitler vergeben? Du findest ja keinen Bibeltext jetzt hier, ne? Gott würde Hitler vergeben. Es gibt so ein paar Könige, die wirklich Massenmorde begangen haben, muss man sagen, in Israel. Und es ist erstaunlich, also so eine Biografie hilft. Aber die Frage, auf das hinausgeht, lautet doch eigentlich, für welche Sünden ist Jesus eigentlich gestorben? Und da sagt die Bibel eindeutig, er ist das Lamm, das für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Oder wie Johannes dann schreibt, nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganzen Welt. Und auch für die, das ist 1. Johannes 2, Vers 1 und 2, wo diese Frage gestellt wird. Und das ist etwas, ob jemand das annimmt, ist eine andere Frage. Aber er ist gestorben. Er ist nicht nur für bestimmte Sünden. Und das ist das, was mir Mut macht. Und das ist, warum Gott die Sonne scheinen lässt über Gerechte und Böse. Und es regnen lässt über Dankbare und Undankbare. Da fragt man sich, ja, wieso eigentlich? Wieso ist er so gut zu uns, obwohl ich nicht bereue, obwohl ich noch nicht umgekehrt bin? Diese Gnade empfange ich doch jetzt schon in diesem Leben, obwohl ich noch überhaupt nicht reagiert habe auf dieses Angebot.
Und da kommen wir vielleicht in diese Selbstgerechtigkeit womöglich hinein. Also bei so etwas. Also wenn Gott Hitler vergeben kann, ja, hey, also das kann er doch nicht machen. Also ergo, Also mir schon.
Ja, so. Genau.
Also
genau.
Mir, also auf jeden Fall. Also ich bin ein anständiger Mensch und so weiter und so fort. Ja. Also bei mir gibt es Ansätze, aber bei diesem Dämonen, sage ich mal, auf gar keinen Fall. Also
du willst nicht mit Hitler in einem Raum sein.
Natürlich.
Ne? Also nicht damit, mit ihm in einen Topf geworfen.
So ist das. Und das ist
ein blödes Gefühl.
So ist das. Und da nehmen wir uns in eine andere Kategorie. Ist natürlich ein extremes Beispiel, wo wir dann diese Abstufungen machen und dahin kommen, das zu denken, also ich wäre es wert oder so.
Und deswegen lesen wir gern die Regenbogenpresse. Da stehe ich immer gut da. Es ist so, ja, natürlich. Wie schlimm ist die Welt? Das ist schon die,
genau.
Ich entrüste mich. Ja, und klar, und ich würde das auch nicht relativieren. Ich glaube schon, dass viele Menschen auch wirklich anständig und noch nie einen Menschen umgebracht haben. Aber dieses Begreifen, was Sünde ist, um zu begreifen, was Vergebung ist. Und deswegen dieses Gleichnis von dem Schuldner, wenn man das waren 10.000 Talente, wenn man das hochrechnet, ergibt es, das haben wir mal so auf heutige Dinge umgerechnet, eine dreistellige Millionensumme. Also wir sind schon fast im Milliardenbereich. Das kriegst du gar nicht mehr abgearbeitet. Hilft alles nichts. Da kannst du lebenslang arbeiten, was du willst. Das kriegst du
mit eigener Kraft kannst du
gar nicht mehr drin. Und das ist halt so, nee, bei mir sind es nicht die dreistellige Millionensumme. Und das ist die Problematik. Worum Jesus auch sagt, wem wenig vergeben worden ist, der liebt wenig.
Das ist Lukas 7, ne?
Und das war für mich auch so ein bisschen Lukas ein Hammer. 7. Du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hast keinen Blödsinn gemacht. Ja, genau. Und deswegen begreifst du gar nicht richtig, was Vergebung ist. Als mir das so aufgegangen gewesen ist, liebe ich so wenig, weil ja, mir muss ja nicht viel vergeben werden. Ne? Das sind doch nur Kleinigkeiten, jetzt kann man. Ne? Und da begreifen wir gar nicht die Dimension, was Sünde in Gottes Augen an der Stelle
ist. Also da trifft dann dieser Aphorismus zu, alle Not kommt aus dem Vergleichen. Gibt es ja so einen Satz, alle Not kommt. Wir vergleichen uns tatsächlich miteinander und sind dann offensichtlich nicht mehr so empfänglich für Gnade. Mhm. Und gewähren vielleicht auch anderen nicht die Gnade, weil wir sind ja okay. Ja. Und Gnade gibt es ja nur aufgrund von Schuld. Ja. Mhm. Also es lässt sich ja niemand begnadigen, der nicht schuldig ist.
So ist das ist ja das Thema, weil du gerade, du hast Lukas zitiert, mit wem viel vergeben wird, der liebt wenig. Es zieht sich ja durch Lukas hindurch eigentlich so, dass egal, ob das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der ältere Sohn gar nicht checkt, wie sein Verhältnis zum Vater ist und was er bräuchte, oder dann eben die Begebenheit, wo Jesus zu den Pharisäern sagt, ich bin gekommen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja? Damit sagt er nicht, dass die Pharisäer keine Sünder sind, sondern er sagt ihnen, sie haben es noch nicht verstanden, dass sie Sünder sind. Also diese Voraussetzung für Vergebung ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, dass ich schuldig bin. Und wenn ich die nicht habe, dann komme ich dazu, dass ich dem anderen auch nicht vergebe. Also ich glaube, deswegen sagt dann Jesus, wer dem anderen nicht vergibt, dem vergibt der Vater auch nicht. Nicht so im Sinne von, es ist jetzt ein Automatismus, sondern im Sinn, wenn du nicht vergibst, dann zeigt es doch, dass du es eigentlich nicht verstanden hast und dass du eigentlich die Vergebung auch gar nicht willst. Und am Ende wird es dann, wenn du da auf diesem Weg bleibst, dazu führen, dass dir auch nicht vergeben wird. Also, weil diese Voraussetzung fehlt, dass man versteht, dass man schuldig ist. Ja.
Wenn deine Vergebung dein Herz nicht weich macht, und das war ja bei diesem, der blieb hart, dann ist die Vergebung nicht durch dich durchgegangen gewesen. Mhm. Die hast du einfach so theoretisch heißen. Okay. Aber wenn du begreifst, was du
dann durch hat das Folgen.
Das
wirkt sich aus.
Also ich würde es auch so sehen, das drückt das für mich aus. Also die Realität Gottes ist ein Raum. Mhm. Ein großer Raum, der Grundvoraussetzungen möglich macht. Mhm. Und das zieht sich durch, ja, durch die Bibel, bei Adam und Eva, später bei Abraham, bei Jakob. Es wird ja Geschichten erzählt von Menschen, die wirklich auch verpeilt haben, ja, und David und anderen. Ja. Ja. Und da zieht sich was für mich durch, wo Gott da ist, da bleibt und die Grundvoraussetzung schafft, dass Neues beginnen kann. Also ich würde gerne so ein Wort sogar lesen, weil, das mich vor kurzem so berührt hat, so Volk Israel, total verpeilt, entfremdet, also ist ein Wort in 2. Könige. Die sind ganz, ganz weit weg von Gott. 2. Könige, Kapitel 13, Vers so 23. Also Israel wird bedrängt, die sind weit weg von Gott. Also ist wirklich, es geht abwärts. Große Entfremdung, Bedrängung, ihre Beziehungen kaputt zu Gott und alles. Und da ist die Reaktion von Gott. Ja? Da heißt es, aber der Herr war ihnen gnädig, erbarmte sich über sie und wandte sich ihnen zu wegen seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Er wollte sie nicht vernichten und verstieß sie nicht von seinem Angesicht bis dahin. Also da ist große Entfremdung. Und da ist Gott, der gnädig ist, der Erbarmen hat, der ihnen zugewandt bleibt. Weshalb? Nicht wegen ihnen, sondern wegen dem Wort oder dem Versprechen, das er ihren Vätern gegeben hat. Abraham, Isaak und Jakob. Und deshalb bleibt er da. Er bleibt zugewandt und er will sie nicht vernichten. Und solche Texte lese ich immer wieder sozusagen. Ja. Also Entfremdung auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Gott, der sich treu bleibt. Und das schafft Raum für Menschen, zu sich und zu ihm zurückzukehren. Und wenn sie diesen Raum begehen, dann werden sie heil und auch andere. Ja. Mhm. Wenn wir diesen Raum aber nicht begehen, dann eben nicht. Also ist mir jetzt nur so eingefallen wegen dieser Vergebungsgeschichte. Also wenn du denkst, du bist etwas Besseres als andere und denkst, ja, dem anderen brauche ich nicht vergeben, dann kannst du diesen Raum nicht betreten. Obwohl, beziehungsweise der Raum ist da, aber der bringt dir nichts sozusagen. Ja. Ja? Also weil du das für dich nicht annimmst in dem Bewusstsein, dass du auch angewiesen bist. Aber wenn du das erfährst, sagst du, ist ja der Wahnsinn. Ich bin in der größten Entfremdung, aber da ist einer, er bleibt zugewandt. Also wenn uns das nicht verändert, was dann? Also dann hilft alles nichts.
Was mich hier besonders berührt, und ich finde, da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was wir in Lukas 7 gelesen haben, was du vorgelesen hast, Sven, das ist die Motivation für Vergebung. Mhm. Hier steht, er gab ihnen Gnade, er war ihnen gnädig und erbarmte sich ihrer. Ja? Ich bin sicher, habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich bin sicher, dass da im Hebräischen das Wort für Liebe steht. Und das haben wir in Lukas 7 auch. Deshalb sagt Jesus, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Warum sagt er das so? Weil Vergebung ist nicht zu verstehen, wenn man Liebe nicht verstanden hat. Mhm. Und jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, was Liebe ist und kann ich Liebe verstehen? Also ich würde wahrscheinlich sagen, Liebe muss man erfahren. Das musst du erleben. Du musst das erleben, dass da zum Beispiel ein Mensch ist, der dich liebt. Und zwar hoffentlich bedingungslos. Ja, und das ist die Motivation, die Gott hat. Er liebt. Und weil er liebt, deshalb vergibt er noch. Sonst, glaube ich, würde das auch wenig Sinn machen. Es ist nicht nur ein juristischer Vorgang. Der juristische Vorgang haben wir schon dargelegt. Ja, okay, das ist, da ist jemand gestorben, Christus ist gestorben, die Opfer mussten im alten Bund gebracht werden. Das war der juristische Weg, um zu zeigen, da ist Leben gegeben worden für Leben, das verwirkt war, für die Sünde. Aber warum denn das Ganze? Wegen dieser Zuwendung, von der du gesprochen hast. Also das finde ich sehr, sehr berührend.
Und das führt dann einen oder mich dann dazu zu sagen, okay, was kann ich machen oder was soll man jetzt machen? Das, also auch in Geschichten, wo Leuten Schuld erlassen wird und sie es checken, da ist, glaube ich, diese Zakäus-Geschichte, oder? Im Neuen Testament, da in Lukas.
Lukas 19.
Nachdem alles gut war, dann geht er und sagt, okay, ich will dann das wieder gut machen oder so, ja, wo ich kann und die Sachen
das heißt,
regeln.
Da, so. Da entsteht ein Echo.
Da entsteht ein Echo mit Nachhall sozusagen und auch mit konkreten Taten.
Nicht nur ein schönes Gefühl.
Nicht nur ein schönes Gefühl. Und das ist dann so die Bewährungsprobe wahrscheinlich, ob man das wirklich verstanden hat oder ob man jetzt nur froh ist, dass jetzt die Schuld jetzt beglichen ist. Ja, wunderbar, right? Also dann dann hätte man es nicht.
Aber ich glaube nicht, ich habe das auch.
Aber da sind wir vergesslich.
Ich habe das auch selber so erlebt, was ihr auch schon erwähnt habt, weil wenn ich mir darüber klar geworden bin, wie sehr ich schuldig geworden bin, wie sehr ich jemanden verletzt habe, und dann zu erfahren, es ist dir vergeben. Mhm. Die Schuld ist erlassen. Das ist wie wenn du in einem dunklen Raum eingesperrt bist und den Eindruck hast, da komme ich nie mehr raus. Und dann öffnet jemand die Tür und das Licht kommt herein und du weißt in dem Moment, es ist doch noch nicht zu Ende. Es ist schon sehr elementar, sehr existenziell, finde ich. Mhm. Mhm. Aber dieses Bewusstsein vorher ist, glaube ich, wichtig. Sonst kann man das nicht schön. Es ist nicht so eine Sache, die man im Vorbeigehen hat. Ja, so, ich nehme mal Vergebung auch noch mit. Ist ja okay, ja. So, wie du vorhin erwähnt hast, so Schwamm drüber. Ja. Wir reden nicht mehr drüber. Es ist schon wesentlich mehr.
Aber was mache ich denn, wenn ich mich jetzt in die Situation dieses Familienvaters versetze? Was mache ich denn, wenn das Vergeben einfach, ja, also ich meine, wir reden jetzt hier so schön am runden Tisch. Du hast gesagt, es braucht Zeit. Ist es was Einmaliges? Muss ich mich da hinarbeiten, durchringen? Dann habe ich vergeben und dann ist es erledigt. Oder ist es ein Prozess des immer wieder Erneuerns des Vergebens? Was hat Vergeben mit Vergessen zu tun? So, also jetzt, was heißt das denn ganz praktisch? Wir haben gesehen, wie Gott vergibt, aber die Auswirkung soll ja sein, dass wir vergeben können.
Also ich hatte mal von einer Seelsorgerin, die in der Klinik eben auch therapeutisch mit den Patienten gearbeitet hatte. Und sie hatte gesagt, wenn wir unsere Ohnmacht uns eingestehen, dass wir es nicht schaffen und Jesus in unser Herz lassen, dass er es heilt, nicht, dass ich dran arbeite, dass ich mich bemühe, sondern dass ich ihn dran arbeiten lasse. Weil ich völlig, wenn ich meine Ohnmacht zugebe, ist Gott nicht so. Wenn ich ihm die Tür öffne, sage, ich möchte, dass du es veränderst, ich kriege das nicht hin, das kriege ich nicht hin, dann kann er in uns dem anderen vergeben, nicht ich. Also das war mir so ein ganz wichtiger Faktor. Wir fangen dann an, in diesem Heilungsprozess das selber in die Hand zu nehmen und so ein Arzt, der sich selber heilt und funktioniert nicht. Ne? Ich muss das abgeben. Ich muss mein Herz Jesus geben, der sich wehrt mit Händen und Füßen und berechtigt. Man kann ja die Emotionen nachvollziehen, haben wir doch auch manchmal. Und dann muss ich mit diesen ganzen Emotionen, die muss ich abgeben, sagen, Herr, du, nicht ich, du musst es heil machen. Ich schaffe das nicht. Und ich bin überzeugt davon, Jesus macht es dann auch. Wie lange das Zeit braucht oder so, ist wieder eine andere Frage. Wahrscheinlich muss ich das auch immer wieder loslassen an der Stelle. Ja.
Also ich würde gerne noch weiter mit euch darüber reden. Unsere Zeit ist leider um. Ich danke euch. Ich glaube, es ist wirklich ein Prozess, in dem wir als Menschen sind. Und vielleicht ist es auch so, dass Gott da in einem Prozess war. Wir wissen es nicht. Wir sehen das manchmal so als die Größe. Gott vergibt immer und hat schon immer vergeben, hatte das schon immer im Herzen.